Ich möchte mit diesem Bild, das da hier hängt, das andere sind nur Einstimmungsbilder der Romantik, mal hier beginnen. Es ist ein sehr bekanntes Porträt von Eichendorff. Eigentlich ist in Frankenried auch das Eichendorff-Emblem dem nachgestaltet. Sein freundliches Auge blickt heute noch hell und vertrauenserweckend auf uns. Das allbekannte Porträt des seit fast 200 Jahren populärsten Romantikers Deutschlands, Josef Freiherr von Eichendorff. Wie gesagt, Sie können es am Eichendorff-Monument in Frankenried, da ist es auf einem anmutigen Hügel, bewundern. Die Ausstrahlung dieses Mannes fiel schon zu seiner Zeit auf. Theodor Storm sagte 1854 von ihm, er ist ein Mann mit mildem, liebenswürdigen Wesen, viel zu innerlich, um, was man gewöhnlich vornehm nennt, an sich zu haben. In seinen stillen blauen Augen liegt noch die ganze Romantik seiner wunderbaren poetischen Welt. Damals war Eichendorff schon ein älterer Herr. Andere sprachen von der natürlichen Güte, von seinem trotz einiger grauen Haare jugendlichen Gesicht und seinem feurigen Auge. Seine Reden haben weich und sanft geklungen und aus seinem Betragen habe eine Heiterkeit gesprochen, in deren leichtem Ton ein aufmerksames Ohr den Grundton einer gewonnenen Ruhe habe vernehmen können. Diese geschilderten Wesenszüge könnte man sicherlich aus manchen seiner lyrischen Werke herausinterpretieren. Noch heutzutage ist ja die Kenntnis einiger Eichendorffschen Liedertexte selbst bei solchen Deutschen vorhanden, die sonst wenig mit Lyrik im Sinn haben. Schon sein sprechender Name Eichendorff ruft Assoziationen hervor, die mit Musik oder Motiven einer heilen deutschen Landschaft zu tun haben. Sein Porträt aber lässt uns schließlich ahnen, hier steht ein redlicher Mann vor uns, nicht nur ein dichterisches Genie, ein Mensch, auf den wir, wie man gerade im Deutschland von heute gerne sagt, doch endlich einmal auch stolz sein dürfen. Wenige aber wissen, dass dieser schlesische Edelmann nicht nur ein Zauberer des Wortes war, sondern auch ein scharfer Denker, ein charaktervoller Intellektueller und ein Kritiker, der sich in alle möglichen Bereiche von Natur, Politik und Religion mit zahlreichen Prosaschriften und Traktaten eingemischt hat. Ein unbestechlicher Analytiker, welcher den Lauf der deutschen Dinge in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts mahnend und oft besorgt begleitet hat. Nach der Niederwerfung Napoleons erhoffte er sich eine moralisch-religiöse Erneuerung in Deutschland. Allerdings hielt er den Protestantismus dafür nicht fähig, denn die Reformation Luthers schien ihm eine fatale Weichenstellung hin zum bindungslosen Individualismus und zur erstarrten Verstandesreligion. Wie viele Literaten und Denker seiner Zeit dachte er dem Katholizismus eine führende Rolle in der Erneuerung Deutschlands und Europas zu. Dabei ging er freilich von einer freimachenden Katholizität aus, die er immer wieder vom historischen Katholizismus der vorangegangenen Epochen abgrenzte. Außerdem wirkte er in seinen Ämtern immer mäßigend gegen jedes konfessionelle Eiferertum und stellte notfalls auch seine eigene Konfession den staatlichen Erfordernissen hintan. Die preußischen Reformen eines Stein und Hartenberg begrüßte er hoffnungsvoll, obgleich er den preußischen Militarismus und Korporalgeist sehr abgeneigt war. Deshalb suchte er übrigens, wie sein Bruder Wilhelm, nach dem Studium zunächst in österreichische Dienste zu treten. Dem österreichischen Süden gehörte sein Herz. Mit ihm fühlte er sich auch als Schlesier verbunden. Der Gedanke der bürgerlichen Freiheit beseelte ihn zeitlebens. Trotzdem sah er als alternder Mensch in den metternichschen Restriktionen das kleinere Übel, angesichts der Tatsache, dass der Liberalismus sich mit dem zerstörerischen Nationalismus verbündet hatte. Da resignierte er nicht anders als die Zeitgenossen Stifter und Grillparzer. Hellsichtig forderte er auch ein Umdenken im deutschen Adel. Er sah, dass die Religion in ihm schon längst zur bloßen Etikette verkommen war und dass die Zeit seiner Privilegien zu Ende ging. Nur eine vorbildhafte Lebensführung und ein uneigennütziger Dienst am Staat und an der Gesellschaft könne, so glaubte er, dem Adel noch eine Existenzberechtigung verleihen. Eng damit verbunden sah er die notwendige Reform des Berufsbeamtentums, für welches er Chancengleichheit, Kollegialität, freimütige Zivilcourage und vor allem das Leistungsprinzip forderte. Über allem aber stand ihm der Wert einer positiven Religion, wie er sich immer ausdrückte. Eine Religion, die das Sinnliche in den Dienst der Erhöhung des Menschen stellte und die fähig war, ihm Himmel und Erde zu verbinden. Darum bekämpfte er auch seit seinen Jugendjahren Aufklärung und Rationalismus, weil sie nur einer vordergründigen Utilität dienten. So höhnte er über die preußische Verwaltung, diese halte jeden Wasserfall für überflüssig, der nicht wenigstens ein Mühlrad antreibe. Aber nicht die Vernunft als solche griff er an, sondern die verabsolutierte Vernunft, die den Gefühlskräften und der religiösen Intuition keinen Wert beimaß. Und so war ihm romantische Poesie vornehmlich die vermittelnde Kunst der Theologie. Und so sind wir nun endlich beim Dichter Eichendorff angelangt. Der am 10.03.1788, also vor 210 Jahren, auf Schloss Lubowitz bei Ratibor in Oberschlesien geborene Dichter, hat gewiss im herrlichen väterlichen Schlosspark, hochgelegen am Westufer der Oder, prägende Eindrücke davon erhalten, was sich als schöne Landschaft versteht. Sein später ins Menschliche und Religiöse vertiefte Begriff der Heimat hat hier seinen bildmäßigen und gefühlshaften Grund. Schon bald wurde ihm Landschaft, auch die geografisch entfernte, zur Heimat seiner Seele, zur Seelenlandschaft. Landschaft ist für Eichendorff Botschafterin tiefer Erkenntnisse. Sein Schauen bedarf freilich keiner Geheimkunst, keiner mystischen Blicke ins Detail. Denn die Aussage der Natur, das ist Eichendorffs Überzeugung, liegt offen vor uns da. Schon der erste Blick befähigt den schauenden Dichter zu frappierend klaren Deutungen und erweist sie jedem lauschenden Ohr, ob gebildet oder nicht, überzeugend mitzuteilen. Ja, dies gehört überhaupt zu seiner einzigartigen Meisterschaft, Natur und Landschaft sprechen zu lassen. Die dritte Strophe eines seiner volkstümlichsten Lieder spricht wohl den Kern seines Naturbegriffs an. Da steht im Wald geschrieben ein stilles, ernstes Wort vom rechten Tun und Lieben und was des Menschen hort. Ich habe treu gelesen die Worte schlicht und wahr und durch mein ganzes Wesen ward's unaussprechlich klar. Diese Inschrift, die uns der Wald bietet, muss also treu gelesen werden, so wie der Dichter es tut. Sie ist ein Kryptogramm, eine bildhafte Zeichensprache, die nur eine treue Seele lesen kann. Treu, das ist keine Vokabel, die hohe Bildung oder raffinierte Hermeneutik kennzeichnet. Die Sprache der Natur zu verstehen, dazu ist nur Redlichkeit und kindliche Offenheit nötig. In Eichendorffs Jugendroman Ahnung und Gegenwart spricht es bereits Friedrich das andere Ich des Dichters aus, dass jede Gegend von Natur ihre eigentliche Schönheit, ihre eigene Idee habe. Und diese Meinung vertritt Eichendorff bis zu den letzten Schöpfungen seines Lebens. Wir, die wir keine Poeten sind, können Schrift und Sprache der Natur freilich bestenfalls erfühlen, jedoch kaum in gültige Worte fassen. Das kann nur der begnadete Dichter. Und er tut es immer auf ganz einfache, eingängliche Weise, die ich naiv nennen möchte. Dies ist umso bedeutsamer, weil man doch von der romantischen Literatur insgesamt sagen könnte, sie sei eine in hohem Maße sentimentale Dichtung, eine gedanklich erarbeitete, oft genug raffiniert konstruiert. Aber Eichendorff ist eine Ausnahmeerscheinung in der ganzen romantischen Periode. Gilt doch auch für ihn keineswegs das harte Verdikt Goethes: Die Klassik ist das Gesunde, die Romantik das Kranke. Schon sein Charakter unterscheidet sich sehr von dem der meisten Romantiker, die infolge ihrer inneren Zerrissenheit oft genug einem frühen geistigen und körperlichen Siechtum verfallen sind. Auch als allzeit wacher und kritischer Beobachter seiner Epoche unterschied er sich von den anderen. Als Lyriker hatte er eben die Gnade, intuitiv das jeweils rechte Wort, die rechte Sprache zu finden oder besser gesagt, der Natur selbst das rechte Wort zu entlocken. Wobei dieser genuinen Sprache der Natur durchaus auch eine musikalische Dimension zu eigen ist. Und über das Thema Eichendorff und die Musik wird noch einiges zu sagen sein. Zunächst geht es noch um den Eichendorffschen Begriff der Landschaft. Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut, so hoch da droben? Wohl den Meister will ich loben, solang noch mein Stimm erschallt. Lebe wohl, du schöner Wald. Man hat Eichendorff manchmal die beschränkte Spannungsweite seiner Themen vorgeworfen, die fast monomane Fixiertheit an immer dieselbe landschaftliche Sicht, Garten, Wald, Fluss, Bergeshang. Die primitiv anmutende Gleichförmigkeit der Umrisse und Farben, denen es zwar nicht an Glanz, aber an Variation, nicht an Dichte, aber an Nuance, nicht an Deutlichkeit, aber an Übergängen mangle. Wenn wir aber erkennen, dass seine Landschaftsbilder wieder und wieder die Urgegebenheit religiöser Existenz, Suche und Heimkehr, Verführungsnähe und Erlebnishoffnung, Gottesnähe und Gottesferne spiegeln, dann kann es nicht überraschen, dass er immer wieder dasselbe Panorama ist, dem wir uns gegenüberfinden. Was Eichendorff durch die Hieroglyphe der Landschaft zu vermitteln suchte, waren die Grundwahrheiten, die sein Glaubensbekenntnis ausmachten und seine Weltkenntnis. Und um das zu erreichen, musste er seinen Szenenbildern spontanen Offenbarungscharakter verleihen und nicht impressionistisches Detail und realistische Individualität. Da mochte es sich dann beispielsweise bei einer Flusslandschaft um die Oder, um die Donau oder gar die Loire handeln, wie zum Beispiel letzteres in der Entführung einer Novelle. Immer waren es Ideallandschaften seiner Seele, eben Seelenlandschaften. Sein Dialog mit der Natur ist innerhalb der romantischen Literaturepoche unvergleichlich. Keines seiner Gedichte legt uns schöner und erhellender die Arbeitsweise seines Ingeniums dar als folgender, zu Recht berühmter Vierzeiler, den der Dichter mit dem Wort Wünschelrute betitelt hat. schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Klarer kann keine Abhandlung das Unsagbare seines dichterischen Schaffens umschreiben, als dieses reine, einfache, knappe Gedicht. Das Zauberwort, Eichendorff besaß es, zumindest in seinen besten Schöpfungen. Das Zauberwort, das die Welt zum Sprechen, zum Singen und Klingen bringt. Diesem Dichter fiel es mühelos zu. Wozu andere Dichter viele Sätze und Wendungen benötigen, ihm genügt dazu oft ein einziges, freilich ein goldenes Wort. Dabei muss noch gesagt werden, dass in diesem Vierzeiler die ganze romantische Ästhetik und Geschichtsphilosophie umrissen wird. Denn nach dieser romantischen Auffassung ist die gegenwärtige Welt in eine Art somnambulen Schlaf versunken. Also schlafwandlerischen Schlaf eigentlich. Nur der Dichter kann mit seiner poetischen Kraft die geheimnisvollen Melodien wecken, die einen Zugang zu der verschlossenen Welt eröffnen. Dabei spielt Musik und Traum mit bei diesem Erweckungsvorgang. Und die Tatsache, dass Eichendorff diese Zusammenhänge mit so wenigen Worten erfassen konnte und auf die Formel bringt, macht dieses Gedicht zu einem Meisterwerk, das zu Recht zu den am meisten zitierten Texten der Romantik überhaupt gehört. Ich finde, Eichendorff ist derjenige Romantiker, zu dessen Verständnis unsere Schulweisheit sehr oft versagt. Eigentlich sollte man ihn weitgehend selbst sprechen und singen lassen. Seine Poesie scheint ein besonders leichtes, spezifisches Gewicht zu haben. Sie will schweben, tönen und ausklingen, wie etwa die Musik des jungen Mozart. Es dichtet gleichsam in Eichendorff. Die Worte quellen leicht und rein hervor. Er kann sich auch kühne Wendungen erlauben. Der Hörer akzeptiert sie, als kämen sie aus der eigenen Seele. Der lauten Redseligkeit ist Eichendorffs Herz abhold. Erst recht dem wichtigtuerischen Geschwätz der Menschen. Man muss erst ganz stille werden. Dann vernimmt man das Wort der Natur. So in dem Gedicht am Abend. Schweigt der Menschen laute Lust, rauscht die Erde wie in Träumen, wunderbar mit allen Bäumen, was dem Herzen kaum bewusst, alte Zeiten, linde Trauer, und es schweifen leise Schauer wetterleuchtend durch die Brust. Warum geht uns ein solches Gedicht so nahe? Weil wir die Wahrheit dieser Worte alle selbst hin und wieder erlebt haben. Aber es geht Eichendorff nicht um Stimmung. Eichendorff will, wie er selbst betont hat, keine Stimmungen zaubern. Es geht ihm vielmehr um Ahnungen. Ahnungen unsagbarer Wahrheit. Das bedeutet mehr als die vielberufene deutsche Innerlichkeit. Dieses Wort von der Innerlichkeit hat der Dichter Eichendorff sogar gehasst. Aber durch des Dichters Ahnungen erhellen sich Zusammenhänge oft schlagartig und als Natur- und Schöpfungsprinzip offenbart sich die Liebe. Schon der Gleichklang von Herz, Landschaft und Natur ist eine Offenbarung der Liebe. Solche Erkenntnis lässt uns aber oft auch zugleich erschaudern. Gott selbst ist es, der uns durch seine Fingerzeige in der Natur zu unserem Ziel hinführen will. Und er ist zugleich ein liebender Vater, der uns mit seinen Engeln und himmlischen Mächten behütet. Es ist eine christlich-katholische Schau einer Weltordnung, der sich Eichendorff immer verpflichtet wusste, nicht ein pantheistisches Naturgefühl, wie etwa beim jungen Goethe. Ob aber die religiöse Tiefe Eichendorffscher Bilder der Grund für den durchschlagenden Erfolg seines Werkes in allen Bildungsschichten des Volkes war, ich kann es nicht sagen. Man hat auf den gewaltigen religiösen Substanzverlust seit der Französischen Revolution hingewiesen. Einen Substanzverlust, der ja nun schon 200 Jahre anhält. Hier könnte Eichendorffs Naturfrömmigkeit eine Lückenbüßerfunktion eingenommen haben. Ein Ersatz für kirchlich geprägte religiöse Substanz. Seine Erfolgsgeschichte muss aber noch einen anderen Grund haben. Es gilt zunächst zu bedenken, dass der Vorrat an Bildern und Motiven in Eichendorffs Lyrik, ich habe es schon angedeutet, schmal bemessen ist. Richard Allewyn, der große Breschenschlager der modernen Eichendorff-Deutung, drückt das so aus. Immer wieder rauschen bei ihm die Wälder, schlagen die Nachtigallen, plätschern die Brunnen, blitzen die Ströme, immer wieder kommen Lichter oder Klänge aus der Ferne, von den Bergen, aus der Tiefe, zwischen den Wipfeln herüber oder durchs Fenster herein. Das geht bis zur formelhaften Erstarrung. Heimweh und Erinnerung, Trennung und Wiederfinden, das sind die Hauptthemen der Melodie Eichendorffs. Die Wurzeln seiner Formelsprache, Abschied, Reise, Wanderung und Gedenken, liegen in den individuellen Trennungserfahrungen Eichendorffs selbst. Der Trennung des Menschen von der Natur und in dem Versuch, das Verlorene ästhetisch wiederzugewinnen. Bereits vor der Schwelle revolutionärer Umbrüche in Deutschland beschwört diese Sprache gleichsam seherisch, was kommen wird: den Verlust der Geborgenheit in Heimat, Liebe und vertrauter Natur. Man kann solche Verluste bis in unser Jahrhundert, wo sie gigantische Ausmaße annehmen, verlängern. Traumatisch wirken im Dichter auch die verlorenen Schlösser der Kindheit Lubowitz und Toast. Dieses letztere hat er ja fast noch inniger verehrt als Lubowitz. Die Klage um den fernen Bruder, die Klage um die toten Kinder, die Beschreibung der vom industriellen Raubbau schon im frühen 19. Jahrhundert gelichteten Wälder. All dies wird zu der im Dichter verinnerlichten Landschaft, in der das Getrennte sich wiederfindet, in der auch Mensch und Natur sich in mythischer Brautfeier vereinen. Man vergleiche zu diesem Gedanken nur das bekannte Gedicht: Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Bei alledem aber hat man festgestellt, dass keine der Eichendorffschen Formeln als Bildungszitate dauerhaft in den Zitatenschatz des deutschen Volkes eingegangen ist, also so in ein Buch wie zum Beispiel Geflügelten Worte von Büchmann. Da gibt es kein Eichendorff-Zitat. Ein Beweis für die Tatsache, dass Eichendorffs Lyrik nicht der Vermittlung durch Lehrer und Schule bedurfte, sondern dass sie gleich von den breiten Volksschichten akzeptiert wurde. Vorhin sprach ich von Eichendorffs poetischer Melodie. In der Tat hat seine Poesie in der romantischen Ära neben der von Brentano den musikalischsten Klang. Dazu passt, dass diese sanglichen Texte vor allem durch ihre Melodien, die ihnen große und auch viele kleinere Komponisten gegeben haben, im Volk verbreitet worden sind. Der Musikhistoriker Busse zählt allein aus den beiden letzten Dritteln des 19. Jahrhunderts die unglaubliche Zahl von weit über 5000 Eichendorff-Vertonungen. Zur obersten Rangliste deutscher Komponisten, die Eichendorff vertont haben, gehören Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, Johannes Brahms und Hugo Wolf. Auffallen muss, dass Franz Schubert nicht unter ihnen ist. Er scheint keinem einzigen Eichendorff-Gedicht seine Töne gewidmet zu haben. Selbst von Mendelssohn, einem Freund des Dichters, kenne ich jedenfalls nur 5 Eichendorff-Sätze, es mögen einige mehr sein, Es sind freilich die herrlichen und ungemein populären Männerchöre O Täler weit, o Höhen und Jägers Abschied mit dem Eingangsvers Wer hat dich, du schöner Wald? Schubert hat bekanntlich auch Texte dritt- und viertklassiger Poeten vertont. Und man könnte resonieren, bei eher schlechten Versen ist die durch den Tondichter erzielte Verwandlung verdienstvoller. Umgekehrt könnten mit Eichendorff-Texten auch wenig renommierte Tonsetzer einen Hit landen, wie man heute gerne sagt. Das beliebteste aller Eichendorff-Lieder, In einem kühlen Grunde, wurde bereits 1814 von Friedrich Glück mit einer höchst erfolgreichen Melodie ausgestattet. Von Theodor Fröhlich stammt die Vertonung des Wanderliedes Wem Gott will rechte Gunst erweisen, 1835. Mit den vorher genannten Mendelssohn-Sätzen bilden diese vier Kompositionen die mit weitem Abstand meistgesungenen Lieder nach Worten Eichendorffs. Auf des Gesanges Flügeln also wurde Eichendorff von Anfang an in Deutschland verbreitet. Und besonders die Kommerzbücher und Studenten trugen zu der großen Konjunktur des Dichters bei. Nicht zu vergessen sind die Männergesangvereine und der Wandervogel. Ich weiß nicht, ob das... Ja. Liebe Zuhörer, ich habe zeitlich nicht die Möglichkeit, Ihnen den Lebenslauf unseres Dichters zu erzählen und verweise Sie deshalb auf das ausgehändigte Blatt. Aber auf einige Fakten seiner Jugendzeit möchte ich Sie trotzdem aufmerksam machen, weil sie zum Verständnis des Menschen und Dichters beitragen können. Eichendorffs Geburtsort Lubowitz liegt nicht weit von der Stelle entfernt, wo deutsches, polnisches und mährisches Volkstum damals aufeinander stießen. Er selbst wurde in einem Zeugnis seines Breslauer Gymnasiums einmal als Utraquist bezeichnet, das heißt als Person, die Polnisch und Deutsch gleichermaßen beherrschte. Auch wissen wir, dass er bereits als Jugendlicher unter anderem polnische Sagen und Volkslieder sammelte. Auch der spätere Dichter nützte seine Kenntnis polnischer Volkskunst. Wir sehen daraus zumindest, dass er kein nationaler Eiferer war. Aber das wissen wir auch aus seinen theoretischen Schriften. Eichendorffs Elternhaus war katholisch-liberal. Seine Erziehung keineswegs von Konfessionalismus oder besonderer Religiosität beseelt. Den herzensgütigen, naiv empfindsamen Vater soll Josef und sein älterer Bruder Wilhelm mehr geliebt haben als die standesbewusste Mutter. Die Brüder waren sich zeitlebens sehr zugetan. Seine Gymnasialerziehung beurteilte Josef ziemlich ungünstig. Nur den Musikunterricht, in dem auch Mozart-Opern aufgeführt wurden, pries er über alle Maßen, und diese Mozart-Aufführungen dürften überhaupt zu den ersten Inszenierungen von Mozart-Opern gehört haben. Wobei man noch sagen könnte, dass gerade die Zauberflöte, der Aufbau der Zauberflöte in manchen seiner Novellen nachzuempfinden ist. Das Scheiden und Meiden wehtut, musste der Heranwachsende mehrmals erfahren, als er 1801, 1805, 1807 und 1808 das geliebte Lubowitz für längere Zeit verlassen musste. Noch schlimmer war der Abschied 1810, als er für 6 Jahre Schlesien nicht mehr sah, und besonders 1822, als Lubowitz durch die Schuld des Vaters, die schlechte Wirtschaftsführung des Vaters, als das letzte aller schlesischen Güter verloren ging. Aber bis dahin hatte der junge Mann seinen Heimatbegriff unerhört vertieft, beziehungsweise in die religiöse Sphäre erhoben, wie uns sein Gebet von damals kundtut. Da heißt es, du bist's, der, was wir bauen, mild über uns zerbricht, dass wir den Himmel schauen. Darum so klage ich nicht. Eichendorffs Heimatbegriff weist also schon seit den Jugendtagen weit über ein Stück Erde hinaus. Heimat bedeutet für ihn, und hier möchte ich eine Formulierung von Paul Stöcklein verwenden, auch Bürgschaft und Vorspiel der eigentlichen Geborgenheit in der Liebe Gottes. In den Jahren 1813 und 15 nahm Eichendorff mit dem berühmten Freikorps Lützow auch an den Befreiungskriegen gegen Frankreich teil, ohne jedoch in eine wirkliche Feuertaufe zu geraten. Seinen damaligen Patriotismus hat er später etwas ironisch gesehen. Noch zwei prägende Urerlebnisse hatte er in der Jugend. Als er nach dem Verlust aller Güter außer Lubowitz, es war also schon etwas früher, einem Freund vom gebrochenen Stolz der Eltern berichtete, fügte er hinzu, er selbst fühle sich jetzt arm, aber frei und vergnügt. Und zu diesem Ausspruch bekannte er sich auch später noch öfter. Nicht von ungefähr jubiliert bei ihm in so vielen Gedichten die Lerche, der Vogel der Freiheit, aber auch der Adler ist ihm hierfür ein Symbol. Und auch auf religiösem Gebiet hatte Josef ein tiefgreifendes Urerlebnis. In seinem Roman Ahnung und Gegenwart gibt es eine Stelle über einen Hauslehrer und dessen Zögling. Wir wissen durch Eichendorffs Sohn Hermann, dass diese Stelle autobiografische Züge hat. In dem Zögling dürfen wir also den kleinen, etwa 11-jährigen Josef selbst sehen. Zunächst habe der Hauslehrer dem Eleven Friedrich alias Josef aufklärerische Moralliteratur wie Voltaire als Lektüre vorgelegt. Später an den Sonntagen auch ganz kurze Leseproben aus der Bibel, und zwar aus der Leidensgeschichte Christi. Dem Knaben wurde nun diese abgehackte Lektüre zu langweilig. Er nahm heimlich das ganze Buch an sich und las es aus. Und nun erzählt er wörtlich: Ich kann es nicht mit Worten beschreiben, was ich dabei empfand. Ich weinte aus Herzensgrunde, dass ich schluchzte. Mein ganzes Wesen war davon erfüllt und durchdrungen. Und ich begriff nicht, wie mein Hofmeister und alle Leute im Hause, die doch das alles schon lange wussten, nicht ebenso gerührt waren und auf ihre alte Weise so ruhig fortleben konnten. Ohne Zweifel ein erschütterndes Urerlebnis. Eine urplötzlich den Knaben treffende christliche Erfahrung. Diese ganz persönlich gewonnene Erfahrung führte den Knaben allerdings die nächsten Jahre in die Isolierung, denn er hatte niemand, mit dem er sich aussprechen konnte. Aber der Same war da und der konnte aufgehen, als Eichendorff 1805 bis 1808 als Student in Halle und Heidelberg und besonders 1809 und 10 in Berlin mit den großen Führern der Romantik Friedrich Schlegel, Brentano, von Arnim, Görres und noch einigen anderen Bekanntschaft und Freundschaft schloss. Aber der Reihe nach. In Halle erreichten den Dichter die ersten Klänge der Romantik. Und auch Goethe durfte er dort erleben. Seine Lyrik nahm ihn gewaltig ein. Von Halle aus unternahm er mit Freunden die wohl einzige größere Wanderung seines Lebens. Und zwar in den Harz und zur Waterkant, zwei Landschaften, die er in seiner Tagebuchprosa großartig erschloss. Manchen mag es nun enttäuschen, dass dieser die Natur und die Landschaft deutende Dichter im Ganzen gesehen kein großer Wanderer war. Das war er als Erwachsener, dazu war er als Erwachsener zu sehr ein Mann der Pflicht und der Verantwortung. Wanderseligkeit und Vagabundieren lagen ihm nicht. In Heidelberg lernte Eichendorff einen etwas versnobten jungen Dichter, den Grafen von Löben, kennen, dessen Freundschaft ihm leicht hätte verhängnisvoll werden können. Von diesem schwärmerischen Jüngling wurde Eichendorff in die mystisch liebereiche Loge, das heißt in einen Geheimbund, aufgenommen, in welchen man sich für das Mittelalter begeisterte, Novalis nacheiferte, kunstreiche Sonette schrieb und den Minnesang in manieriertem und naturmystischem Ton zu übertreffen suchte. Heute würde man von Lar-pur-Lar-Dichtung sprechen. Hätte sich Eichendorff nicht nach einigen Jahren wieder von Löben gelöst, so hätte er sich ausschließlich für den Dichterberuf entschieden. So aber wählte er letztendlich einen bürgerlichen Beruf als Voraussetzung für eine gesunde literarische Tätigkeit. Denn das Krankmachende an der Romantik hat er bereits in Heidelberg studieren können. So sehr er auch Brentano hochschätzte und als Dichter bewunderte, so bemerkte er doch dessen Gefährdung und Anfälligkeit für die typisch romantische Nabelschau. Brentanos selbstquälerische Übersteigerungen und seine dem göttlichen Wahnsinn benachbarte Genialität blieben ihm nicht verborgen, wie sein Tagebuch uns verrät. Zur großen Offenbarung in Heidelberg wurden ihm aber die Kathedervorträge des redegewaltigen Josef Görres. Dieser katholische Publizist und Kulturphilosoph muss eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein. In seinem jugendlichen Hörer hat er dessen Urerfahrungen von der menschlichen Freiheit sowie eines menschlich fühlenden Gottes, der in der Sprache der Natur zu uns spricht, zu einem einheitlichen Weltbild verbunden. Wesentlich vertieft sollte diese Weltschau in den Jahren 1810 bis 11 werden, als die Brüder Eichendorff in Wien ihr juristisches Staatsexamen vorbereiteten und vollendeten und in engen Kontakt zum Kreis des Erzromantikers Friedrich Schlegel traten. Kurz vorher waren die Brüder freilich noch in Richtung Norden nach Berlin gereist, wo unser Dichter das Freundespaar Brentano und von Arnim jetzt auch persönlich kennenlernte und durch deren Sammlung des Knaben Wunderhorn so beeindruckt wurde, dass er fortan für seine eigene Lyrik den volksliedhaften Ton bevorzugte. In den fast drei Wiener Jahren verdankte er Friedrich Schlegel und dessen Frau Dorothea, einer Tochter des Philosophen Moses Mendelssohn, wesentliche und tiefere Einsichten in den Zusammenhang von Poesie und Religion. Schon von Novalis hatte Eichendorff die Anschauung übernommen, dass Gott das Ziel der Natur wie des Menschen sei. Schlegel aber lehrte die Fantasie als jene Urkraft, welcher die Natur ihr Innerstes offenbart. Freilich stellte er den Protestantismus als negative und den Katholizismus als positive Religion einander gegenüber. Die Poesie aber habe, wie die Religion, die Aufgabe, das Diesseits an das Jenseits anzuknüpfen. Es gebe aber nur eine wahre Religion, und eine Vernunftreligion gebe es überhaupt nicht. Wie Schlegel bejahte auch Eichendorff die sakramentale alte Kirche, weil sie schon länger als 1000 Jahre alles Leben heiligte. Es war in der Tat Schlegel, durch den die Romantik eine religiöse Macht geworden war, gleichsam das Gefühl und das poetische Gewissen des Katholizismus. Meine Damen und Herren, Sie dürfen deshalb nicht glauben, Eichendorff sei ein intoleranter Konfessionalist. gewesen. Ganz im Gegenteil. Den verfassten Katholizismus, der konfessionellen Etikettierung, wie er sich ausdrückte, konnte er nicht ausstehen. Und zur Masse der damaligen Konvertiten hatte er kein großes Vertrauen. Gegen den Rigorismus kirchlicher Beschränktheit stellte er sich ebenso wie gegen die Brüderei des neuen Pietismus, welcher ja eine Erscheinung des Biedermeier wurde. Als Beamter suchte er immer religiöse Eiferer zu dämpfen und war um konfessionellen Ausgleich bemüht. Und die 1846 entstandene Schrift gegen den Deutschkatholizismus betont angesichts einer Influenza religiöser Zerfahrenheit, das ist seine Diagnose, sogar: nicht um katholisch oder protestantisch gehe es vorderhand, sondern um Christentum oder Heidentum. Ein Neuheidentum sah Eichendorff in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ohnehin überall in Deutschland erwachen. Die Verführung durch einen trügerischen Frühling, in dem die Kräfte der heidnischen Venus wieder erwachen, ist unter anderem das Leitthema der wichtigen Novelle Das Marmorbild, die er bereits 1819 veröffentlichte. Nur wenn in einem Frühling der Auferstehung, so heißt es dort, die christliche Maria mit dem Jesuskind an die Stelle der heidnischen Venus tritt, verliert die Natur ihren dämonischen Charakter. Eichendorffs Christenglaube war von geläuterter und reiner Art. Viele seiner Gedichte vermitteln in uns, so das berühmte 1810 entstandene Gedicht »O Täler weit, o Höhen«, wo die vitale Morgenerfahrung bruchlos in das menschliche Auferstehen übergeht, wo der göttliche Hort des Menschen, ich habe ja schon eine Strophe vorgelesen, in einer Weise dem stillen Wald eingeschrieben ist, dass der Deismus der Aufklärung, das heißt eigentlich die Gottferne der Aufklärung, kühn überwunden wird. In solcher Entdeckung des göttlichen Worts in der Natur lag etwas Erlösendes. Neben die Heilige Schrift als Lehrschatz der Kirche war jene Schrift getreten, die im Wald geschrieben steht. Und nun sollen Sie das ganze Gedicht nochmal hören. O Täler weit, o Höhen, o schöner grüner Wald, du meiner Lust und Wehen andächtiger Aufenthalt. Da draußen, stets betrogen, saust die geschäft'ge Welt, schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt. Wenn es beginnt zu tagen, die Erde dampft und blinkt, die Vögel lustig schlagen, dass dir dein Herz erklingt, da mag vergehen, verwehen, das trübe Erdenleid, da sollst du auferstehen in junger Herrlichkeit. Da steht im Wald geschrieben ein stilles, ernstes Wort vom rechten Tun und Lieben und was des Menschen hort. Ich habe treu gelesen die Worte, schlicht und wahr, und durch mein ganzes Wesen ward's unaussprechlich klar. Bald werd ich dich verlassen, fremd in der Fremde gehen, auf bunt bewegten Gassen des Lebens Schauspiel sehen, und mitten in dem Leben wird deines Ernsts Gewalt mich einsamen erheben, so wird mein Herz nicht alt. Man empfindet diese Verse immer wieder neu, und stets auf neue Art ist man erstaunt. Es ist eigentlich ein Abschiedsgedicht. Abschied, Trennen, Verlust und Sehnsucht sind die großen Sprechanlässe Eichendorffs, wie ich schon gesagt habe. Dahinter steht die Ahnung, dass die Verhältnisse der alten Welt versinken und eine neue Ära in Europa anbricht, in der viele Bindungen sich auflösen, viele Geborgenheiten zunichte gemacht oder in Frage gestellt werden. Sechs Jahre lang hat Eichendorff nach Abfassung dieses Gedichts sein Schlesien nicht mehr gesehen. Und in Wien litt er mit seinem Bruder bitterste Armut und regelrechte Hungersnot. Trotzdem legte er ein Examen cum eminentia, das heißt mit der Note hervorragend ab. Und fast unglaublich klingt es, dass er nebenher seinen großen Jugendroman Ahnung und Gegenwart schrieb. Inhaltlich behandelt der Roman die Reise des jungen Haupthelden von Schloss zu Schloss vor dem Hintergrund der napoleonischen Zeit mit dem Finale des Tiroler Aufstandes. Zu dem Titel soll dem Autor Dorothea geraten haben. Meine verehrten Damen und Herren, was die erzählende Dichtung Eichendorffs angeht, so lassen Sie mich doch noch einige Worte zu jener Novelle sagen, die Eichendorffs Ruhm am meisten begründet hat und ein wahrer Welterfolg wurde. Die Erzählung Aus dem Leben eines Taugenichts von 1823, die aber im Kern bereits 1817 fertiggestellt war. Dieses luftige Gebilde voller Sehnsucht, voller romantischer Geheimnisse, von nächtlich rauschenden Parks, Gärten und Schlössern, verkleideten Malern und Komtessen, mutet wie ein Dorado romantischer Fantasie an. Es ist eine frohmachende Utopie, die bereits 100 Auflagen in aller Welt erlebt hat. Alle möglichen Geistesrichtungen, sogar auch Nazis und Kommunisten, suchten sie für sich zu vereinnahmen. Der junge Müllerssohn, eben der Taugenichts, ist freilich zwar ein bezaubernder Naivling, aber als ein Mensch feinsinniger Ahnungen und als geigenspielender Künstler gerade kein Taugenichts. Theodor Fontane und Thomas Mann, beide über jede Deutschtümmelei erhaben, sahen in der Titelfigur den Inbegriff des deutschen Menschen. Dieser Deutung können sich nun heutige Germanisten der wahren Korrektness gar nicht anschließen. Aber lesen Sie doch die Novelle nochmal selbst. Wer den Taugenichts aber noch nicht gelesen haben sollte, dem kann ich ihn nur empfehlen. Ich persönlich sehe in der Figur des Taugenichts immer mehr den süddeutschen Typ, denn ich habe wiederholt gesehen, dass eingefleischte Norddeutsche, vor allem Intellektuellen, ihm nichts abgewinnen können. Ich möchte nun, liebe Zuhörer, Eichendorff selbst noch in einigen seiner Gedichte zu Wort kommen lassen. Ein nicht geringer Teil seiner Lieder ist ja in seine Romane und Novellen eingestreut. Mit dem Gedankengang der Erzählung sind sie jedoch meist nur lose verbunden. Sein bis heute erfolgreichstes Lied In einem kühlen Grunde, 1810 entstanden, hat er nachträglich seinem großen Jugendroman einverleibt. Eichendorff war sehr stolz darauf, dass dieses Lied schon bald als anonymes Volkslied galt. Das Motiv des zerbrochenen Ringes stand schon in des Knaben Wunderhorn. Aber die ambivalente Stimmung ist allein Eichendorffs Werk. In einem kühlen Grunde, da geht ein Mühlenrad. Mein Liebste ist verschwunden, die dort gewohnet hat. Sie hat mir treu versprochen, gab mir ein Ring dabei. Sie hat die Treu gebrochen, mein Ringlein sprang entzwei. Ich möchte als Spielmann reisen weit in die Welt hinaus und singen meine Weisen und gehen von Haus zu Haus. Ich möchte als Reiter fliegen wohl in die blutige Schlacht, um stille Feuer liegen im Feld bei dunkler Nacht. Hör ich das Mühlrad gehen, ich weiß nicht, was ich will. Ich möchte am liebsten sterben, da wär's auf einmal still. Das Herzeleid des verlassenen Geliebten ist in die Landschaft integriert, eng an das Geräusch eines Mühlrads gekoppelt. Da aber der Verlassene ein Sänger und Dichter ist, weiß er zu sagen, was er leidet, was, wie Goethe meint, ein gewaltiger Trost für den Menschen ist. Und er teilt es vielen fremden Menschen mit. Als Sänger und auch als Soldat könnte er vielleicht seine Liebeskummer mildern. Letzte Heilung aber brächte ihm wohl nur das Sterben, und zwar das Sterben als Gnade. So muss sein Sinieren ambivalent bleiben. Wir kennen das Thema der verratenen Liebe aus der Literatur des Weltschmerzes, die in der Biedermeierzeit ihren Höhepunkt erreichte. Auch Teile von Mörikes Werken waren nicht frei davon, von diesem Weltschmerz, von dieser Schwüle des Liebesschmerzes. Ich denke an das verlassene Mägdlein von Eduard Mörike und möchte Ihnen mal dieses Gedicht zum Vergleich mit den Eichendorffschen Gedichten vorlesen. Bei Mörike heißt es also das verlassene Mägdlein. Früh, wenn die Hähne krähen, ehe die Sternlein verschwinden, muss ich am Herde stehen, muss Feuer zünden. Schön ist der Flamme Schein, es springen die Funken, ich schaue so drein, im Leid versunken. Plötzlich, da kommt es mir, treuloser Knabe, dass ich die Nacht von dir geträumet habe. Träne auf Träne dann stürzet hernieder. So kommt der Tag heran, wo ging er wieder? Das Herdfeuer bei Mörike versinnbildlicht den heftigen Liebesschmerz und die Liebesleidenschaft. Das Mädchen, offensichtlich ein Dienstmädchen, eingebunden in das Haus und seine Pflichten, muss ihren Schmerz ganz in sich hineinfressen. Sie hat keinen Horizont der Milderung und des Trostes. Auch der nächste Tag wird nicht besser als der heutige sein. Das Thema der Mädchenliebe, die ohne Gegenliebe bleibt, weil der geliebte Mann davon nicht einmal Notiz nimmt, ist von Eichendorff auch lyrisch gestaltet worden. Das Gedicht, das den Titel Die Stille trägt, ist von seltener Reinheit und nimmt eine echt eichendorffische Wendung. Auch hier spricht das Mädchen im Monolog, offensichtlich zur Nachtzeit. Es weiß und rät es doch keiner, wie mir so wohl ist, so wohl. Ach, wüsste es nur einer, kein Mensch es sonst wissen soll. So still ist's nicht draußen im Schnee, so stumm und verschwiegen sind die Sterne nicht in der Höhe, als meine Gedanken sind. Ich wünscht, es wäre schon morgen, da fliegen zwei Lerchen auf, die überfliegen einander, mein Herze folgt ihrem Lauf. Ich wünscht, ich wär ein Vöglein und zöge über das Meer, wohl über das Meer und weiter, bis dass ich im Himmel wär. Liebe und Verschwiegenheit, Freiheitsgefühl und Naturfrömmigkeit vereinigen sich hier zu einer klammheimlichen Seligkeit. Dem Mädchen kommt nicht einmal die Spur von Liebesleid auf. Die Weite der Natur ist es, die dieses Mädchenglück sich auch ausschwingen lässt. Und diesseits und jenseits gehen ineinander über. Eichendorff konnte ein solches Gedicht schreiben. Er hatte selbst Glück in der Liebe. 1815 heiratete er die Tochter eines verarmten Rittergutsbesitzers vom östlichen Oderufer, Luise von Larisch. Es war eine echte Liebesheirat und das wenig begüterte Mädchen war der Mutter Eichendorffs nicht willkommen. Sie hatte dem Sohn ein anderes, apartes Fräulein mit einer großen Erbschaft zugedacht. Beide Eltern Eichendorffs nahmen an der Hochzeit in Breslau nicht teil. Aber dieser Hochzeit folgten über 40 Jahre einer glücklichsten Ehe, wie uns der Neffe des Dichters mitgeteilt hat. Die Landschaft als Bespiegelung des eigenen Ich zu erkennen, kennzeichnet an sich jeden Romantiker. Eichendorff ist allerdings kein Stimmungsmaler, wie ich schon gesagt habe, der differenziert individuelle Landschaften wiedergäbe. Für ihn ist die Natur Zeichen einer unveränderlichen göttlichen Ordnung. Sie ist göttliche Offenbarung schlechthin. Als Theatrum Sacrum, also als heiliges Theater, verkündet sie auch das Mysterium der Liebe, und dieses hat der Dichter in einem traumhaft schönen Gedicht, das Sie alle kennen, verewigt. Mondnacht. Es war, als hätt der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Es ist Brautnacht und Frühlingsfest in einem, zugleich aber auch mystische Annäherung der Seele an ihren Schöpfer. Eigentlich ist dieser Gedanke der Vermählung von Himmel und Erde ein unerhört alter Gedanke der Menschheitskulturen. Die alten Ägypter hatten diese Vorstellung und ganz besonders die Griechen, wo der Himmelsgott Uranos sich vermählt mit Gaia, der Erdmutter, woraus dann vielfache Frucht entsteht. Immer wieder bedarf es der Stille, um befähigt zu werden, in die Natur hineinzuhorchen. Dann kann sie ihre heilenden Kräfte entfalten. Dann auch kann sie ihre Brückenfunktion zum letzten Ziel in der Transzendenz wahrnehmen. Morgengebet. O wunderbares, tiefes Schweigen, wie einsam ist's noch auf der Welt. Die Wälder nur sich leise neigen, als ging der Herr durchs stille Feld. Ich fühl mich recht wie neu geschaffen. Wo ist die Sorge nun und Not? Was mich noch gestern wollt erschlaffen, ich schäm mich des im Morgenrot. Die Welt mit ihrem Gram und Glücke will ich, ein Pilger froh bereit, betreten nur wie eine Brücke zu dir, Herr, übern Strom der Zeit. Und buhlt mein Lied auf Weltgunst lauernd, umschnöden sollt der Eitelkeit, zerschlag mein Seitenspiel, und schauernd schweig ich vor dir in Ewigkeit. Nach diesen Gedichten nun, in denen sich auf verschiedene Weise Himmel und Erde, Mensch und Schöpfung vereinigt haben, soll gezeigt werden, wie sich Eichendorff gegenüber jenem jähen Schmerz verhält, den ihm ein persönlicher Schicksalsschlag bereitet, und wie weit die heilenden Kräfte, welchen er vertraut, sich bewähren. Am 24. März 1832 starb Eichendorffs jüngstes Kind Anna, erst anderthalbjährig. Der Vater gab seiner Trauer in einigen Gedichten Ausdruck, die einen neuen, ernsten Ton in seine Lyrik brachten. Noch Jahre nach diesem Verlust litt er unter ihm und musste, wie er sagte, wie im Wahnsinn in irren Liedern sprechen. In der ersten Gesamtausgabe von 1837 ordnete er dann diese Totengedichte zu einem Zyklus unter dem Titel »Auf meines Kindes Tod«. Zwei davon will ich Ihnen zur Kenntnis bringen. Freuden wollte ich dir bereiten. Zwischen Kämpfen, Lust und Schmerz wollte ich treulich dich geleiten durch das Leben himmelwärts. Doch du hast's allein gefunden, wo kein Vater führen kann. Durch die ernste dunkle Stunde gingst du schuldlos mir voran. Wie das Säuseln leiser Schwingen draußen über Tal und Kluft, ging zur selben Zeit ein Singen ferne durch die stille Luft. Und so fröhlich glänzt der Morgen, es war, als ob das Singen sprach: Jetzt so lasset alle Sorgen, liebt ihr mich, so folgt mir nach. Sie sehen, das Getrennte wieder zu vereinen und Gottes Spuren zu gehen, ist hier erst recht das poetische Programm Eichendorffs. Und nun das zweite Gedicht. Von fern die Uhren schlagen, es ist schon tiefe Nacht, die Lampe brennt so düster, dein Bettlein ist gemacht. Die Winde nur noch gehen wehklagend um das Haus, wir sitzen einsam drinne und lauschen oft hinaus. Es ist, als müsstest leise du klopfen an die Tür, du hättest dich nur verirret und kämst nun müd zurück. Wir armen, armen Toren, wir irren ja im Graus des Dunkels noch verloren, du fandest längst nach Haus. Ein einfacher, treuherziger Kindeston durchzieht diese toten Gedichte. Trostgründe sind natürlich der christliche Glaube, aber auch die Unzerstörbarkeit der Natur. In einem der Gedichte heißt es: Du bleibst mir treu, Natur. Und auch der sanfte, antike Gedanke vom Tod als des Schlafes Bruder. Nie und nimmer verfällt der Dichter der bloßen Innerlichkeit oder der Gefahr des edlen Kitsches. Verehrte Zuhörer, der Vorwurf, Eichendorff habe sich, sobald er sich einen Namen als Lyriker gemacht habe, eigentlich nicht mehr weiterentwickelt, ist sicher falsch. Die Meinung aber kann daher rühren, dass der Autor als ein Mann von wenig Geschäftssinn lange nicht an eine Sammelausgabe seiner Lyrik gedacht hat. Erst 1837, da war er immerhin 49 Jahre alt, veranlasste er in Berlin eine Gesamtausgabe. Und in ihr waren die Gedichte nach dem Abwechslungsprinzip gemischt. Eine poetische Entwicklung war da freilich nicht festzustellen. Umso größer war das Verdienst des Inselverlags, dass er vor 10 Jahren anlässlich der 200. Wiederkehr von Eichendorffs Geburtstag erstmals die bedeutendsten Gedichte in chronologischer Folge herausgebracht hat. Hier kann man sehr wohl in thematischer und formaler Hinsicht eine Entwicklung verfolgen. Neben typischen Jugendgedichten, auch Liebesgedichten, einer Zunahme an Polemik und politischen Themen im Vormärz, konstatiert man ab Mitte der 30er Jahre auch Fortschritte hin zur sprachlichen Prägnanz und zur Formvollendung. Zu diesen klassisch schönen Gedichten gehören zum Beispiel die Mondnacht, das Morgengebet, die Wünschelrute, die ich schon vorgelesen habe. Aber gewiss ist auch folgendes Gedicht dazu zu zählen, welches erstmals 1834 im Roman Dichter und ihre Gesellen erschienen ist. Und dieses Gedicht ist auf ihrem Blatt abgedruckt, sodass Sie es auch mitlesen können. Sehnsucht. Es schienen so golden die Sterne, am Fenster ich einsam stand und hörte aus weiter Ferne ein Posthorn im stillen Land. Das Herz mir im Leib entbrennte, da habe ich mir heimlich gedacht, ach, wer da mitreisen könnte in der prächtigen Sommernacht. 2 junge Gesellen gingen vorüber am Bergeshang, Ich hörte im Wandern sie singen, die stille Gegend entlang, von schwindelnden Felsenschlüften, wo die Wälder rauschen so sacht, von Quellen, die von den Klüften sich stürzen in die Waldesnacht. Sie sangen von Marmorbildern, von Gärten, die überm Gestein in dämmernden Lauben verwildern, Palästen im Mondenschein, wo die Mädchen am Fenster lauschen, wann der lauten Klang erwacht und die Brunnen verschlafen rauschen in der prächtigen Sommernacht. Dieses schöne Gedicht gehört zu den am häufigsten interpretierten Eichendorff-Liedern, weil es so viele Motive dieses Dichters und der Romantik überhaupt zusammenfasst. Die geschilderte Reiseroute, obwohl es in dem Roman Dichter und ihre Gesellen vorkommt, ist eigentlich die des Taugenichts. Ich möchte jetzt diese Strophen der Reihe nach durchgehen. Erste Strophe. Sie beginnt mit dem so typischen Fensterblick, der ja auch in der romantischen Malerei als Rückenbild des Hinausschauenden so beliebt war. Ich habe da versucht, einige Bilder zu finden. Also das ist ja hier das Typischste, wo der Rücken, also das Rückenbild der Hinausschauenden zu sehen ist. Visuell erscheinen im Nachtblick zunächst nur die Sterne, und zwar so golden, das heißt mit warmer Empfindung gesehen, aber erst ein akustisches Signal, die Weise eines Posthorns, regt die Seele zum Schauen an. Die Fantasie wird wach und die Sehnsucht baut sich eine prächtige Sommernacht auf. Wesentlich sind dabei die Vokabeln einsam und heimlich, denn romantische Sehnsucht entfaltet sich nur in der Stille. Nun in der zweiten Strophe wird das ersehnte Mitreisen mit einem Mal erlebte Wirklichkeit. Zwei singende Wanderburschen vermitteln dem Schauenden die Schönheit ihres Wanderwegs, als wäre er selbst dabei. Gerade weil die Nacht so still ist, vermag er die ferne Wanderregion so gut mitzuerleben, und zwar mit Augen und Ohren. Es handelt sich um eine grandiose Hochgebirgspartie, deren Anblick typisch für die Romantik, bizarr und anmutig zugleich ist. Die Begleitmusik des Gedichts ist immer vorhanden. Anfangs das Posthorn, dann der Burschengesang. Nie gibt es da eine Unterbrechung. Trotz der Schroffheit des Gebirgs sind es wohltuende Töne, denn die Wälder rauschen gar sacht und die Bergbäche tönen erfrischend angenehm. In der dritten Strophe merkt man plötzlich, dass es die Alpen gewesen sind, die man gerade durchquert hat. Und freilich ohne mühsames Klettern. Auf jeden Fall ist man jetzt im romantischen Sehnsuchtsland Italien angelangt. Und sofort erblickt man das gesamte Italienprogramm, das eine deutsche Seele dort erwartet. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, ließ bereits Goethe im Wilhelm Meister sein Mädchen Mignon singen. Er selbst wollte als Italienreisender vor allem das edle Altertum und Italiens Botanik studieren. Daneben erwärmte er sich auch für das echte italienische Volksleben. Daran konnte sich auch der Romantiker begeistern. Aber exotisch, anmutig und geheimnisvoll stellte er sich alles vor, besonders wenn er noch nie in Italien war. Und eine glanzvolle alte Kultur musste sich mit der ewigen Anmut südlicher Vegetation verbinden. Gartenfiguren und glänzende Paläste setzt Eichendorff für das eine, für die Kultur, verwilderte Gärten und Lauben, die sich die Natur schon wieder teils zurückerobert, für das andere. Und welchem Zweck die Lauben dienen, erfährt man prompt danach dem ewigen Thema Liebe und Liebelei. Geheimnisvoll macht alles der Mondschein, der dem ganzen Gedicht eine Art Einheit der Zeit verbirgt. Zugleich aber wird jetzt das Motiv vom Lauschen am Fenster wieder aufgenommen, sodass sich der Fenstergucker von Zeile 2 mit dem lauschenden Mädchen der viertletzten Zeile identifizieren kann. Und da ja Sehnsucht immer etwas mit Liebe zu tun hat, vollzieht sich am Ende nur die Verheißung des Anfangs, wobei die Begleitmusik des Gedichts in die lieblichsten Töne am Schluss übergeht, nämlich in die der Liebeslaute, welche aufs Schönste mit einem sehr rücksichtsvollen Brunnen harmoniert, denn dieser Brunnen trägt nur ein verschlafenes Rauschen bei, das einen sanften Ausgang bewirkt. Dies alles erlebt also ein Romantiker, wenn er in einer Sommernacht am Fenster lauscht. Mit Recht spricht der Dichter von einer prächtigen Sommernacht. Und er wiederholt dieses Wort am Ende, rondoartig. Und bevor nun ich zum Schluss komme, möchte ich anhand eines letzten Gedichtes das Persönlichkeitsbild des Dichters doch noch in einem Punkt klären. Das Lied ist betitelt Heimweh. Wer in die Fremde will wandern, der muss mit der Liebsten gehen, es jubeln und lassen die anderen den Fremden alleine stehen. Was wisset ihr, dunkle Wipfeln, von der alten schönen Zeit? Ach, die Heimat hinter den Gipfeln, wie liegt sie von hier so weit? Am liebsten betracht ich die Sterne, die schienen, wenn ich ging zu ihr. Die Nachtigall höre ich so gerne, sie sang vor der liebsten Tür. Der Morgen, das ist meine Freude, da steig ich in stiller Stund auf den höchsten Berg in die Weite, grüß dich Deutschland aus Herzensgrund. Dieses in wehmütiger Stimmung beginnende, jedoch im Jubelton ausklingende Lied stammt aus dem Taugenichts von 1823. Es zeigt uns, dass es eine Dialektik der Sehnsucht gibt. Wer nämlich den Ort seiner Sehnsucht einmal erreicht hat, der sehnt sich oft nach dem Ort seines Ursprungs wieder zurück. Und wir alle haben wohl das oft als Reisende selbst erlebt. Und für Eichendorff hat der Weg nach Hause ohnehin darüber hinaus eine metaphorische und religiöse Bedeutung. Mir geht es hier bei diesem Gedicht freilich um etwas ganz anderes, nämlich um die Vokabel Deutschland im lyrischen Kontext. Eichendorff hat in seiner Lyrik die Worte Deutsch bzw. Deutschland, die manche vielleicht als Fremdkörper in einem zarten Gedicht empfinden, relativ oft als hohe Werte bzw. als Kleinode seines Herzens gefeiert. Da haben nun in unserer Zeit Interpreten gemeint, sie müssten den doch von allen geliebten Dichter vom Vorwurf einer allzu großen Liebe zu Deutschland entlasten. Und quasi zu seiner Entschuldigung wurde gesagt, diese Deutschlandliebe sei ja nur Ausdruck seines Widerstandsgeistes gegen Napoleon gewesen. Aber unser vorliegendes Gedicht stammt aus dem Jahre 1823, als Napoleon schon längst unschädlich gemacht worden war. Ich will meine Meinung kurz zusammenfassen. Wenn Eichendorff Deutschland besingt, dann meint er ausschließlich die Kulturnation der Deutschen, ohne Rücksicht darauf, dass es damals ein politisches Gebilde Deutschland gar nicht gab. Aber von der Literatur, der Philosophie, der Kunst Deutschlands hatte er eine hohe Meinung. Und zwar mit vollem Recht, wenn man die Zeit kennt. Und die Menschen und volkstümlichen Überlieferungen seines Vaterlandes liebte er. Jedenfalls bis zum unmittelbaren Vormärz. Dagegen hat er sich für eine politische Einigung Deutschlands, soweit ich sehe, niemals eingesetzt. Von der politischen Befähigung der Deutschen hat er seit jeher nicht viel gehalten. Und zwar im Lauf der Zeit noch immer weniger, je näher das Jahr 1848 rückte. Seine Kritik an politischen Defizit seiner Landsleute übertraf sogar die bekannten Attacken Hölderlins. Vergleichen Sie dazu das auf Ihrem Blatt abgedruckte Gedicht Familienähnlichkeit. Das könnte ja radikaler nicht sein. Aber die moralisch-religiöse Erneuerung Deutschlands war ihm immer wichtiger als die rein politische Zielsetzung. Und wie der österreichische Kanzler Metternich fürchtete er am Ende, jeder Nationalismus, ob deutscher oder anderer Prägung, werde sich in Europa verheerend, ja katastrophal auswirken. So ist auch seine enge Freundschaft mit Karl Ernst Jarke, dem Herausgeber der politisch-historischen Blätter und Vertrauten Metternichs, zu verstehen. Die Ereignisse von 1848 ahnte er voraus, erschrak aber dennoch, als sich in diesem revolutionären Jahr auch kommunistische, bereits kommunistische, anarchische und vor allem nationalistisch-chauvinistische Kräfte mit der demokratischen Bürgerbewegung verbunden hatten. Als Mann des Maßes und der Mäßigung war er entsetzt. Und der vermeintlich sanftmütige Idylliker, den man liebte, aber nicht ganz ernst nahm, wurde zum scharfen Polemiker, der für ein positives und tätiges Christentum eintrat. Und bereits 1847 wurde das in seiner Schrift über die ethische und religiöse Bedeutung der neueren romantischen Poesie in Deutschland deutlich. Im nationalen Übereifer interpretierten nun manche das Katholische an ihm geflissentlich als undeutsch. Ja, Nationalliberale verstiegen sich so weit, ihm vorzuwerfen, er wolle den innerschweizerischen Sezessionskrieg der katholischen Kantone von 1847 auf das deutsche Bundesgebiet übertragen. Unter diesen Kritikern war auch Friedrich Theodor Fischer, der Publizist und Politiker. Völlig zu Unrecht geschahen diese Vorwürfe, denn Eichendorff warnte vor einem politischen und missbrauchten Katholizismus. Den klerikalen Heißspornen und den Ultramontanen, wie man damals sagte, zeigte er die kalte Schulter. So setzte sich der tolerante Schlesier schließlich zwischen alle Stühle. Auf jeden Fall, den Ungeist der Zwietracht brachte nicht Eichendorff, sondern ganz andere nach Deutschland. Was hätte er gesagt, wenn er noch erlebt hätte, wie ein eiserner Kanzler den deutschen Bürgerkrieg vom Zaune brach? 16 Jahre vorher aber bereits veröffentlichte der Dichter noch eine lange Ode unter dem Titel Klage der Libertas, die an hellsichtiger Vorausahnung nichts zu wünschen übrig ließ. Ihre letzten Verse lauten: Weh, du schönes Land der Eichen, Bruderzwist schon, den Tod bleichen seh ich mit der Mordaxt schleichen. Und in künftigen öden Tagen werden nur verworrene Sagen um den deutschen Wald noch klagen. Der deutsche Wald aber ist ihm hier Sinnbild der deutschen Freiheit, wie er sie verstand, sowie für die guten Traditionen der deutschen Seele. Liebe Zuhörer, wenn ich mit solch melancholischen Reflexionen nun meinen Eichendorff-Vortrag beende, soll doch darüber die Leuchtkraft des Dichters Eichendorff nicht verblassen. Wollen wir diesem großartigen deutschen Sänger dadurch huldigen, dass wir uns sein Gedicht »Wer in die Fremde will wandern« nun noch in der Vertonung von Hugo Wolf anhören? Es singt der Bariton Dietrich Fischer-Dieskau.